man muss jetzt nicht alles auf Vinyl pressen, nur was möglich ist.
Let's talk about Wax. Flux FM an der Nadel. Ein Flux FM Podcast über das gute Gefühl mit Vinyl.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts An der Nadel. Wir sprechen heute wieder mal über ein Format, das allen digitalen Abgesängen zum Trotz nicht aus den Regalen und Wohnzimmern verschwinden will, die Schallplatte. Für die einen ist es Nostalgie, für die anderen die bewusste Art, Musik zu konsumieren. Für viele MusikerInnen und Musiker bleibt es schlicht das absolut Lieblingsmedium für die eigenen Werke. Wahrscheinlich auch für Max Herre, der heute hier da sitzt.
Ja, absolut.
Ist das so?
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Ein schöner Anlass, um über diese Liebe zum Vinyl zu reden, über Handwerk und vor allem auch den Live-Sound, ist ein Release, der am 18. April ansteht. Das Live-Album En Directo von den FK All-Stars aus dem Jahr 2000 bekommt eine offizielle Vinyl-Neuauflage.
Ja, ich freue mich sehr, weil das ist ein relativ umfangreiches Werk, weil es eben eine Live-Aufzeichnung war. Es sind drei Platten.
Dreifach Vinyl. Gibt es sogar in drei verschiedenen Farben. Colored Edition, habe ich gesehen.
Genau. Und es gibt eine 7-Inch, die mit reingeschoben ist von der Single, die wir damals ausgekoppelt haben. Seco the Ambassador, A Lifelong Thing. Und ja, ist schön geworden. Also für uns war wichtig, dass wenn wir es machen, dass es irgendwie dem entspricht, was es auch 2000 war. Und das, würde ich sagen, ist absolut passiert.
Sehr schön. Du hast die deutsche Hip-Hop-Welt mitgeprägt. Bekennender Plattenliebhaber, Produzent, Labelbetreiber, um noch ein paar Worte über dich zu verlieren. Und übrigens auch 20-Jähriges von eurem eigenen Label dieses Jahr, oder? 2006 gegründet, wenn mich nicht alles täuscht.
Das stimmt. Wir haben es, richtig, wäre mir nicht aufgefallen, wir machen es auch nicht mehr, das Label, seit 3-4 Jahren, aber schön, auch ein schönes Jubiläum.
Ja. An Directo feiert dieses Jahr zwar kein rundes Jubiläum, 26 Jahre ungefähr. Wie kam der Entschluss zustande, genau jetzt nochmal dieses Live-Dokument, dieses Live-Konzert, was du ja gerade schon angesprochen hast, als Records Today Exclusive neu rauszubringen?
Hat natürlich auch damit zu tun, der Katalog aus den 90ern, in Nullerjahren liegt bei über 4 Music bei Sony. Und die haben eine gute Katalogabteilung. Also ich habe relativ viel Katalog auch gehabt immer von ihnen. Haben wunderschöne Auflagen von Dylan zum Beispiel. Und ich wusste, die machen das mit Liebe und Sorgfalt. Und so kam das, dass ich das Gefühl hatte, es ist gut aufgehoben. Wir hatten damals eine Dreifach-Vinyl auch und wir hatten ein Slipmat mit rein geschoben, das ist auch wieder dabei. Also ich hatte das Gefühl, die machen das und verstehen, dass wenn wir das machen, dass die Fans auch irgendwie das wollen, was es original auch gab.
Erinnerst du dich heute noch an den Tag, als du damals die Vinyl-Ausgabe dieses Live-Konzerts zum ersten Mal in Händen gehalten hast?
Oder ich erinnere mich nicht an den Moment, ich erinnere mich aber an die vielen Stunden in der Grafik. Ich hatte Freunde, die Grafik gemacht haben, Disco-Döner in Stuttgart. Ich saß da sehr, sehr lang und sehr, sehr oft immer, weil es mich total interessiert und weil es mir Spaß macht und weil ich irgendwie auch Veröffentlichungen immer in diesem Format gedacht habe. Vinyl, also wie bespielt man die Seiten, was ist das Cover, was passiert, wenn man die rausholt. Und irgendwie bis heute denke ich Artwork in Vinylformat.
Das höre ich so oft. Das hat Mia genauso gesagt, dass jeder Musiker, jede Musikerin, die Vinyl gut findet, automatisch das Artwork als Vinyl sich im Kopf ausmalt.
Ja, es ist ein bisschen ergiebiger als dieser kleine, ein auf ein
oder
Zentimeter
CD-Größe.
Icon. Nee, sogar jetzt hier, wir reden jetzt ja von hier DSPs, wo es wirklich nur noch, wo es auf einen Daumennagel passt.
Das lohnt sich ja dann gar nicht, da Arbeit reinzustecken, wenn das nur so klein ist.
Es ist ein bisschen so. Ist auch interessant zum Beispiel, dass Typografie viel weniger eine Rolle spielt, weil sich Typo verliert auf diesen kleinen Formaten. Wir haben sehr in Typografie auch gedacht.
Du hast gerade schon gesagt, dass ihr damals auch schon beim Konzipieren von Platten eben auf die Vinyllänge so ein bisschen geschaut habt. Ist das heutzutage mit den Streaming-Formaten, mit der Änderung, wie sich das Konsumverhalten irgendwie gewandelt hat, ist das heute immer noch so? Denkst du trotzdem beim Musikmachen in diesem Vinylformat?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt nicht immer die 16 gut klingenden Minuten vor Augen, wenn ich mir eine Seite überlege. Aber jetzt zum Beispiel für die Platte, die ich mit Joy gemacht habe, kam im November 2024 raus, war es schon wichtig, was ist A, B, C und D Seite? Also wo definiert man eine neue Geschichte? Wo setzt die Nadel neu an? finde ich nach wie vor irgendwie wichtig, dass wenn man eine Platte nachher aufteilt und sie als Ganzes ganz sich vorstellt, dass man sich überlegt, okay, was ist eine gute Seite? Was ist eine gute A-Seite? Was ist eine gute C-Seite?
Und noch viel wichtiger bei einem Live-Album, wo man es ja gar nicht so wirklich beeinflussen kann, oder?
Ja, tatsächlich kam neulich die Frage auf, ist die Setliste, also die Playliste auf dem Album, die Art und Weise, wie A und B, C, D bis F geht, dass ja die Seiten gesplittet sind und wie die Songs ineinander kommen, ist es die Original-Setliste. Und ich kann es nicht mehr sagen.
Das heißt, man kann da schon ein bisschen schummeln.
Man kann schummeln, also für live. Wir haben auch länger gespielt als die Zeit, die dann auf die Vinyl ging. Ich glaube, es gab 3-4 Songs, die vielleicht uns nicht so geglückt sind. Die hat man dann weggelassen, in meiner Erinnerung.
Die kann man dann so in 5 Jahren als Special...
Ja, es gibt ein paar Specials. Wir haben damals auch ein Biatch war mit dabei und hat mit relativ großem Aufwand und großem Team auf 16 mm Film die Show in der Columbia-Halle gefilmt und eine Show in Bern. Mhm. Und diese Filmrollen sind verschollen. Irgendwie im Umzug zwischen 4Music Stuttgart und Berlin und den verschiedenen Lagern sind die abhanden gekommen. Und ich denke immer, es gab ja von Aretha Franklin jetzt zu ihrem Gospel-Album diesen Film, den sie rekonstruieren konnten, weil sie jetzt eine Technik haben, mit der sie irgendwie verloren geglaubtes Material wiederherstellen konnten. Und irgendwie meine Vorstellung ist, dass diese Rollen irgendwann auftauchen und es diesen sozusagen das Bild zum Ton gibt.
Sehr schön. Bevor wir noch ein bisschen über diesen Release am 18.04. sprechen, würde ich gerne ein bisschen mehr wissen über dein privates Vinyl-Verhalten, deine Beziehung zur Schallplatte. Wann ging das damals, diese Liebe zum Vinyl bei dir los? Was war der Initial Spark?
Der Initial Spark war vielleicht schon die Plattensammlung der Mutter eines Freundes und dann später meine erste Freundin, die Mutter war auch Plattensammlerin, die hatte 3.000 oder 4.000 Platten im Wohnzimmer.
Oh wow.
Und da fing ich an, mir Kassetten zu machen, mit den Platten, die ich am besten fand. Also eine Seite Bob Marley, die andere Bill Withers oder sowas. Da fing das an, dass ich viel Vinyl aufgelegt habe, und aber eigentlich um es mir auf Kassette zu ziehen. Und es war das erste Mal, dass ich Vinyl geerbt habe. Es gab ein paar Platten, die Mutter von einem Freund nicht mehr brauchte. Da war eine meiner absoluten Lieblingsplatten dabei, Olympic Runners, englische Funk-Soul-Instrumental-Band. Mhm. Mit der unterm Arm bin ich dann auch die ersten Male, die ich so anfing zu rappen, in den Club gelaufen, habe sie dem DJ gegeben, der aufgelegt hat und gesagt, darüber würde ich gern rappen. Da fing das, glaube ich, so an, und die ersten Vinyle war auch so, es gab ein Musikgeschäft in Stuttgart, das hieß Lerche, unten gab es Anlagen und oben gab es eine Plattenabteilung, da habe ich so die ersten Platten gekauft.
Wäre das auch die Platte, mit der du dann in den Club marschiert bist, wo du sagen würdest, die würdest du auflegen, um jemandem zu zeigen, wie es mit deiner Musikkarriere angefangen hat? Oder mit welchem Mindset du in deine Musikkarriere gegangen bist?
Mit meiner Rap-Karriere, ja. Ich habe davor in Bands schon gespielt und da gab es noch ein bisschen, ja, da waren solche Sachen wie vielleicht Bob Marley-Platten oder sowas war da wichtiger, oder auch Mace, Frankie Beverly und Mace, waren so, daran haben wir uns so orientiert. Und dann aber für die Rap-Sachen, ja, würde ich sagen, das war die Blaupause für alles, was danach kam.
Hat sich das Verhältnis zur Vinyl über die Jahrzehnte geändert, oder ist das immer noch die gleichbleibende Passion dafür? Vor allem privat, im privaten Hörvergnügen?
Na, es hat sich schon geändert durch Streaming. Also ich habe die Platte noch gerne und gucke sie mir gern an. Also wenn es darum geht, irgendwie Liner Notes zu lesen oder Texte oder mir das anzugucken, aber ich höre natürlich auch viel Streaming.
Das ist quasi dann schon so ein bisschen rituell, dass man das aus dem Schrank holt. Wenn man das auflegt, schaut man sich das auch ein bisschen genauer an, oder wie läuft das ab bei dir?
Ja, also ein bisschen so der Unterschied zwischen einem Collectors Item, ne, wie einem Buch, das man ja auch im Regal hat, und dann irgendwie beim Lesen wäre es dann irgendwie die Artikel, die man liest, irgendwie online schnell. So, und es gibt Platten, die die habe ich gern. Ich bin froh, dass ich die auf Vinyl habe und dass die sozusagen eine Sammlung ausmachen.
Das heißt, du schaust dann, was fehlt dir vielleicht noch, was du gerne haben wollen würdest, was du aber auch schon kennst und was, dann gehst du auf die Suche und versuchst das zu finden, oder?
Es wäre jetzt zu viel gesagt, wenn ich sagen würde, ich bin so ein klassischer Digger, der ständig Platten kauft, aber ich krieg relativ viel zugeschickt und ab und zu finde ich was ich gerne haben will auf Vinyl. Mhm. Dann kaufe ich es auch. Wir haben relativ viel Platten in der Plattensammlung von Joys Vater, der hatte eine sehr große Plattensammlung, die ist irgendwann dann mit sozusagen eingegangen in die wir jetzt haben. Und ich habe blöderweise so Ende der 90er angefangen, CDs zu kaufen, weil wir viel auf Tour waren. Mhm. Und damals gab es diese Bücher, die man hatte, wo man dann nur die CD reingeschoben hat. Da gab es keine Devices.
Ich erinnere mich an viele Autofahrten zwischen Dresden und Chemnitz, wo ich die erste halbe Stunde damit verbracht habe, meine CD-Sammlung zu ordnen, welche drei CDs ich in dieser Stunde Autofahrt hören möchte.
Und ich hatte ein Buch, da haben, weiß nicht, 48 reingepasst. Das ging dann mit auf Tour. Hm. Und irgendwie habe ich viel sozusagen von dieser Sammlung, die ich an 90s, Nullerjahren Hip-Hop, R&B habe, eigentlich die einen Chor ausgemacht hat von dem, was mich so musikalisch geprägt hat, die habe ich auf CD, die ist irgendwann im Keller und dann haben sie meine Söhne wieder ausgegraben. Mhm. Und dann war sie da im Kinderzimmer eine Weile und ja, ist sehr schlecht gealtert. Ich bin um jede Vinyl bin ich froh und um jede CD trauere ich, dass ich sie nicht auf Vinyl gekauft habe.
Mhm. Aber so auf dem Plattenflohmarkt gehen und Platten einfach kaufen, die man vielleicht noch gar nicht kennt, nur anhand des Albumcovers zum Beispiel, machst du sowas?
Immer so zeitweise. Ich habe so Phasen. Mhm. Ich erinnere mich, als ich nach Berlin gezogen bin 2002, dass ich sehr viel unterwegs war und die Flohmärkte waren voll mit Amiga-Platten. Ja. So, und für keine Ahnung, der 2002 war kurz nach Euro-Umstellung, also weiß nicht, 4 Euro für eine Manfred Krug oder Veronika Fischer-Platte oder sowas. Und da habe ich viel stoßweise gekauft, auch um irgendwie zu gucken, was ist da drauf an Samples. Und das habe ich so alle paar Jahre, dass ich das mache. Aber ich bin jetzt nicht so, hatte ich schon gesagt, so der Digger, der immer überall einen Plattenladen sucht und dann 2 Stunden irgendwie mit staubigen Händen durch die Archive geht.
Ich finde es auch immer ein bisschen anstrengend tatsächlich. Also ich liebe Vinyl, aber das einzige Ritual, was ich habe, ist, wenn ich im Urlaub bin, nicht in Deutschland, dass ich dann zumindest eine Platte aus dem Land mitnehme.
Ja, aber das kenne ich auch.
Mich 3 Stunden in den Plattenladen stellen, ist so eine schöne romantische Vorstellung, die man hat, aber die viel zu selten wahr wird und am Ende gibt man dann sehr viel Geld aus.
Es erschlägt ein bisschen. Hm. Also ich erinnere mich, das erste Mal, dass ich in Südafrika war mit Joyce, war auch so um 2000, habe ich ein Plattenarchiv aufgetan von einem Typen, der ist Rashad Valley. Der hatte so komplett diesen Township Jazz, nannte man das, rausgebracht, schon zu Apartheid-Zeiten. Und da bin ich in einem Lager gelandet, irgendwo in Downtown Johannesburg, mit total vielen Reissues auch von allen Soul- und Funk- und Jazz-Sachen, die man so kennt. Da habe ich, glaube ich, auf einen Schlag 180 Platten gekauft. Oh. Und musste die in einem riesen Karton von Johannesburg in so einem Taxi, das sind so Kleinbusse, da musste ich einen Sitz mehr kaufen. Das nehme ich ja, um nach Soweto zurück zu Joyce Tante zu kommen. Das war das eine Mal, wo sie mich so weggetragen hat, aber da hatte die Platte auch irgendwie 10 oder 20 Rand gekostet. Das waren dann so 4 Euro oder 3 Euro. Ja. Also es waren relativ dünne Pressungen auch.
Ich scheitere gerade an der Vorstellung, mir den Karton vorzustellen, wo die alle reinpassen.
Ja, das war so ein Umzugskarton und ich weiß nicht, wie ich ihn runtergekriegt habe, aber ich hatte ihn einmal in diesem Auto und dann hieß es immer, ja, irgendwann sagte der, ja, okay, den Platz musst du aber mitzahlen. Und der stand so neben mir, der Karton.
Jetzt stell dir mal vor, das wären alles so 180 Gramm Menü gewesen.
Genau, wäre nicht möglich gewesen.
Wäre nicht möglich gewesen, nee. Du bist dann in deiner Karriere mit Platten groß geworden, mit Samples. Spielt das heute beim Produzieren neuer Musik noch eine Rolle, dass man so guckt, okay, was kann man davon vielleicht nochmal verwenden? Ich stöber mich mal durch meine eigene Plattensammlung und schaue, was vielleicht auf anderen, oder lass mich davon vielleicht auch ein bisschen inspirieren.
Ja, die sind schon sehr abgegrast, würde ich sagen, die Sachen, die ich habe. Es gibt da wenig so Sachen, die mich so überraschen, würde ich sagen. Also ich kenne die ganz gut, die Platten. Deshalb gehe ich jetzt nicht so mit der Vinylnadel irgendwie so Sample für Sample durch, obwohl ich nach wie vor Sampling total interessant finde. Aber ich habe mich da auch fürs Ding irgendwann habe ich gemerkt, okay, die Leute, die 20 Jahre jünger sind, die machen das auf YouTube.
Ja.
So, und lassen sich auch ein bisschen vom Algorithmus dann führen. Und das ist natürlich total ergiebig. Ne? Und das hat ein bisschen ersetzt, glaube ich, dieses wirklich im Plattenladen stehen und einfach ein Cover finden und dann guckt man hinten drauf und dann erkennt man ein Studio oder einen Musikernamen oder, also früher gab es eben so, kennst du ja vielleicht auch, ohne jetzt, also, dass man einfach so ein paar Parameter hatte. Welches Jahr? Genau, gibt es irgendeinen Studiomusiker, den man kennt oder ein Studio oder ist einfach nur das Cover toll oder, also es gab so ein paar.
Ja, ich kenne das so viel von Labels. In Berlin würde mir da jetzt spontan das neue Solution-Label einfallen, was ja sehr viel für Punk und eher härtere Gitarren steht, wo es auch viele Hardcore-Fans gibt, die seit 30 Jahren dabei sind und wo die genau wissen, okay, wenn das Label das rausbringt, dann muss das gut sein. Und das ist halt dieser Trademark, den man hat, dass die Leute Sachen kaufen, die sie noch nie gehört haben, nur weil es auf diesem Label erscheint. Ja. Und das ist schon geil.
Das ist auch, was ein bisschen fehlt vielleicht, diese Kuration. Das war, ne, also auf der einen Seite haben wir eine totale Liberalisierung. Alle dürfen, alle machen. Es ist, ne, Equipment ist billig. Du kannst relativ schnell irgendwie was rausbringen. Es fehlt manchmal so ein bisschen jemand, der es so vorsortiert für einen. Und,
ne? Ja, der Radio als Gatekeeper ist nicht mehr so wichtig, ne?
Ja. Oder früher war auch so. Alles, was Giles Peterson gesagt hat, war erstmal, das musste man sich erstmal anhören.
Ja. Und jetzt ist man auf Social Media angewiesen, beziehungsweise nutzen das eben viele, um sich davon so ein bisschen beeinflussen zu lassen. Und viele Gatekeeper, die auch gute Sachen machen, auch auf Social Media sehr aktiv sind, denen kann man auch gefühlt blind vertrauen, aber es gibt eben auch eine zu große Menge an Sachen, die jeden Tag rauskommen, wo man dann sich auch erschlagen fühlt. Selbst als Mensch, der im Business ist und sich tagtäglich mit dem Musikhören beschäftigt.
Ja.
Es ist einfach viel zu viel.
Ja, es ist sehr viel. Und das, wir hatten es ja mit den Plattenläden. Mich erschlägt das auch manchmal. Also wenn ich so endlos Reihen an Platten sehe und dann bin ich so in den zweiten Kasten durch an, keine Ahnung, Brasil 1963 bis 72, dann ist so, okay, ich weiß jetzt nicht mehr. Will ich die oder?
Und nichtsdestotrotz, oder gerade deswegen vielleicht auch, hat die Vinyl die letzten 5-6 Jahre einen riesigen Hype. Ich krieg das immer, ich erzähl mal ganz gerne die Geschichte, dass wir letztens mit dem Haus, in dem wir wohnen, so eine Art kleinen Flohmarkt gemacht haben. Und ich habe da ein paar Platten aussortiert aus meinem Bestand, auf die ich jetzt gut verzichten konnte. Die haben mir da angeboten und die gingen weg, wie waren wir sind. Die waren zuerst das Erste, was irgendwie weg war. Nicht nur, weil sich MusikliebhaberInnen da eingefunden haben, sondern auch Menschen, die Platte aus ästhetischen Gründen gekauft haben, obwohl sie keinen Plattenspieler haben.
Interessant.
Das finde ich schon bemerkenswert, dass dieser Hype sich auch daraus speist, aus dem visuellen Aspekt einer Schallplatte.
Schöner wohnen.
Schöner, ja, genau.
Ja, verstehe ich. Ich meine, das Cover-Artwork ist ja, das hat ja seine ganz eigene Dimension und Geschichte nochmal. Gibt es ja auch 100 Bücher dazu, die einfach nur Cover abdrucken. Also praktisch jedes wichtige Label hat das fast und jedes Genre sowieso. Und das Vinylcover, das ist ähnlich wie das Musikvideo in den 90er Jahren oder sowas. Das war ist eine eigene Kunst, sozusagen Träger für Kunst, eine eigene Plattform, eine eigene Welt. Und insofern kann ich das verstehen, dass Dinge auch standalone stehen können, dass man sich gerne ein schönes Cover irgendwie aufstellt.
No judgment at all. Was ich fragen wollte, wie blickst du eigentlich als Künstler und Ex-Label-Betreiber auf diesen Hype? Weil viele Presswerke haben ja dann auch zu kämpfen. Es gibt nur wenige Presswerke in Europa, die komplett überfordert sind, Wartezeiten haben von mehreren Monaten bis nicht sogar Jahren. Wie blickst du da als Musiker und Ex-Label-Betreiber darauf?
Wir hatten das Privileg, dass wir angebunden waren an große Labels, am Anfang bei Sony, dann bei Universal, wo es dann so ist, dass man bestimmte Slots kriegt. Da waren wir in einer sehr privilegierten Situation, würde ich sagen. Aber es ist ein Thema. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass es noch ein paar mehr Werke geben würde. Ich finde aber auch da, man muss jetzt nicht alles auf Vinyl pressen, nur weil es möglich ist.
Das ist eine sehr weise Aussage, ja. Gut, viele kommen ja auch ohne Vinyl aus, vor allem so die ganzen elektronischen Acts, die dann eher muss gerade an Fred Again denken, der gefühlt alle drei Tage einen neuen Song rausbringt und da ist ein schlichtweg gar nicht möglich, irgendwie alles auf Platte zu pressen. Das kommt dann irgendwann nach drei Jahren gesammelt raus. Aber
sei denn, du bist Jack White und hast so deine eigene Vinylmaschine und gehst so, der hatte doch so eine Maschine, wo er direkt sozusagen Aufnahme auf, ne, auf Maschine gehen konnte und dann irgendwie eine 7-Inch ausgespuckt hat nach jeder Session oder so.
Vinyl-Nerd Next Level. Die Platte, die jetzt rauskam von euch, dieses Live-Konzert, gibt's in drei Versionen. Klassisches Schwarz, Colored Vinyl und White Label. Wir wollen mal kurz beim White Label bleiben. Ja. Das war ja damals so stellvertretend für die Testpressung.
Ja.
So reine DJ-Promos ohne Artwork. Warum war es euch wichtig, dieses Format heute nochmal als Edition anzubieten? Gibt's da eine Story dahinter?
Ja, also wir hatten eine White Label so und fanden die auch super, die ist bei DJ Friction gelandet. Wir hatten auch eine White Label Instrumental übrigens, das haben wir diesmal jetzt nicht gemacht. Fürs Live-Album natürlich nicht, aber für die anderen Alben. Und Friction ist da noch ein Stück tiefer drin und fand das eine gute Idee. Ich dachte erst, okay, was will man damit? Jetzt waren wir im Management neulich und haben unterschrieben zusammen. Friction, Joy und ich waren da, Philipp unterschreibt noch. Und dann fand ich es plötzlich auch total gut. Ich habe sogar meinen Tag von 2000 ausgepackt. So. Und dann dachte ich, okay, das hat was.
Das ist schön. Auf Social Media gibt es einen kleinen Clip von dir, wo du fragst, wer hat den schon vorbestellt? Wie nimmst du das wahr? Sind das vor allem die Leute, die damals 2000 auf der Tour dabei waren? Oder was für eine Art Mensch wird am 18.04. Vor dem Plattenladen stehen und genau diese Vinyl haben wollen?
Ja, ich glaube schon Leute, die so vielleicht schon eine Platte von uns haben oder Deutschrap, sagen wir mal, ne, 90er, 0er Jahre irgendwie komplettieren wollen. Bestimmt Leute, die auch dabei waren auf dem einen oder anderen Konzert. Leute, für die Discogs-Platten zu teuer waren. Es wird ja auf Discogs wird ja immer mal wieder was angeboten zu horrenden Preisen. Ja, so glaube ich. Und dann vielleicht auch ein paar, die einfach das Artwork so toll finden, dass sie sich hinstellen, ohne einen Plattenspieler zu haben.
Sehr gut. Wie ist das? Versucht ihr eure Liebe zum Vinyl dann auch weiterzugeben innerhalb der Familie? Oder passiert das automatisch?
Ja, also mein älterer Sohn, der ist 25, der hat ein paar Sachen auf Vinyl. Zum Beispiel so ganz klassisch MF Doom steht im Regal. Oder Illmatic von Nas oder sowas. Aber auch eher so, das will man als Cover stehen haben im Regal, was ein tolles Artwork ist. Ansonsten im Konsumverhalten sind die schon eher Streaming natürlich.
Ja. Liegt das gerade bei meinem Sohn, mit der ist anderthalb. Seine Liebe besteht darin, die Platten rauszuziehen und durch die Gegend zu feuern.
Ja, das muss man wollen. Das Joy erzählt es zum Beispiel immer, dass ihr Vater hat jeden Samstag Platten gekauft. Und es war aber die anderen, ihre Geschwister haben, sie hat fünf Geschwister, die haben sich nicht so wahnsinnig interessiert und sie war total interessiert und durfte aber auch relativ früh schon selbst Platten auflegen. Also unsere Platten sehen auch nicht so aus, also sie sind jetzt nicht eingeschweißt oder was weiß ich was. Ich habe jetzt auch keinen 10.000 Euro Plattenspieler. Ich habe den alten Technics, den habe ich einmal gekauft. Eigentlich auch zum Samplen, als ich die MPC da dran hatte. Und der tut's immer noch.
Das ist für mich persönliche Meinung an dieser Stelle, so ein bisschen die dunkle Seite des Vinyl-Hypes, dass auf einmal Supermärkte Plattenspieler anbieten, die qualitativ jetzt wahrscheinlich nicht die besten sein werden, egal, geschenkt. Aber es wird so sehr verkapitalisiert. Dieser Vinyl-Hype wird versucht von allen mitzunehmen, wo ich es dann auch ein bisschen fragwürdig finde. Je mehr Vinyl gekauft wird, desto besser, keine Frage. Aber es gibt dann so
Wegwerfprodukte?
Ja, so Partner oder Leute, die sich draufsetzen, die damit vorher noch keine Berührungspunkte gehabt haben, aus einem und demselben Grund, dass sie damit mehr Geld machen wollen. Das finde ich immer ein bisschen schwierig.
Verstehe ich auch. Ich glaube, dass es eine günstigere Variante zum Technics gibt jetzt. Finde ich, glaube ich, gut, weil das ist für junge Leute sonst nicht machbar. Was ich auch total unterstütze, sind portable Plattenspieler. Ja. Also Dinge, die man mit in den Park nimmt und so. Das finde ich toll.
So wird in Berlin gefeiert.
Genau.
Im Treptower Park mit einem portablen Plattenspieler.
Ja, so, das unterstütze ich und alles andere.
Ich würde zum Abschluss noch eine kleine Schnellfragerunde mit dir machen wollen. Mhm. Ich gebe dir zwei Dinge vor und du musst dich schnell oder kurz, je nachdem, wie lange du nachdenken musst, für eins davon entscheiden. Legst du mit Vinyl auf? Hast du mit Vinyl aufgelegt?
Ja, witzigerweise nicht mal mit der eigenen Sammlung, sondern ich habe eine Weile in einer Bar Café aufgelegt. Da gab es eine Haussammlung, also eine hauseigene Sammlung. Das habe ich gemacht, ja.
Zwei Turntables und ein Mixer oder Controller und Laptop?
Turntables und Mixer.
Sehr schön. Platte mit leichten Kratzern, aber Originalpressung oder fabrikneues Reissue?
Originalpressung.
Hat sehr viel mehr Charakter. Und aufwendiges Gatefold-Cover zum Ausklappen oder schlichtes Sleeve, bei dem nur die Musik zählt?
Gatefold. Immer. Dreifach aufklappbar, mit Prägung.
Songtexten, ja. Widmungen. Ja.
Nee, ich finde, wenn schon, denn schon. Ich finde auch, die Plattensleeves müssen bedruckt sein mit Texten.
Ja. Ja, das gehört dann schon dazu, dass man so ein bisschen Arbeit da reinsteckt.
Ja, ich meine, das ist ja auch irgendwie, also das ist irgendwie A, der Spaß und B, ich finde, das ist jetzt besser in den DSPs, aber früher hat man nicht, stand nie da, wer mitgemacht hat, genau. So, und ich finde das eigentlich, das ist der ganze Spaß, zu wissen, wo ist es aufgenommen, wer ist alles drauf. Ich habe Platten, da steht, keine Ahnung, ich habe so eine Marvin Gaye Live-Platte, da steht dann in den Liner Notes Milk Bottle bei Frankie Beverly. Dann kam der einfach nur, um Milk Bottle zu spielen. Fand ich immer total wichtige Information für mich.
Ach, sehr schön. Ist das so eine Art auch seine, ist der Teil des kreativen Prozesses auch, das Ganze zu gestalten? Habt ihr das dann alles auch selbst in der Hand gehabt?
Ja, also es gab Grafiker, mit denen wir befreundet waren, aber es war schon eine Kollaboration. Also ich habe viele, viele hundert Stunden in der Grafik verbracht in meinem Leben.
Das ist doch schön. Wenn man auch mal so ein bisschen in Sachen eintauchen kann, die man vielleicht nicht so perfekt kann wie Musik machen, aber Interesse genug da ist, sich das mal stundenlang anzuschauen.
Genau.
Ich wünsche jeden, der oder die am 18.04. da vom Plattenladen steht und versucht, die FK Allstars in directo zu bekommen, sehr viel Glück. Ich glaube, die gehen relativ gut weg. Max, ich danke dir fürs Kommen, für deine Zeit. Und möchtest du noch irgendwas zu diesem Reissue-Vinyl loswerden?
Erstmal danke für die Einladung. Schön. Ich war noch nie zu einem Interview nur für Vinyl. Finde ich toll. Und also wie gesagt, die Color Vinyl ist limitiert und dann gibt's die sozusagen auf schwarzem Vinyl ganz normal. Deshalb wer die dreifach Color Vinyl will und die 7-Inch da drin, der müsste relativ schnell sein am 18.
Am Abend vorher campen.
Genau.
Zelt aufschlagen, genau. Und dann der Erste sein.
Supreme Store-mäßig.
Sehr gut. Max, vielen Dank fürs Kommen und schönen Tag dir noch.
Ja, schönen Tag. Tschüss.
An der Nadel. Ein Flux FM Podcast über das gute Gefühl mit Vinyl. Zum Record Store Day 2026.